Cyberfunk Stimmen aus dem Lagezentrum. Der Podcast zu cyberlagebild.de. Die Bevölkerung, Unternehmen, Behörden und die Bundeswehr. Wir sprechen über das, was im digitalen Raum wirklich zählt. Aktuelle Cyberlagen, Hintergründe, Perspektiven und Maßnahmen. Einfach erklärt, verantwortungsvoll eingeordnet. Für alle, die mitdenken, mitreden und verstehen wollen, was uns digital bewegt. Dabei soll cyberlagebild.de die Orientierung zu deiner eigenen Situation zum Thema Cybersicherheit geben.
Und damit sind wir auch schon beim Thema unserer heutigen Folge. Die Resilienzformel. Vorher noch die Auflösung des letzten Quiz. Na, wie viele falsche Hände habt ihr gefunden? 3, 4, 5? Tatsächlich haben wir 5 Fehler in den Seiten drin. Und ein schönes Beispiel findet ihr auf der Seite über uns. Ziemlich weit unten ein Herr mit Brille und Bart. Wie viele Finger werden ihm entgegengestreckt? 6. Schön zu erkennen. Klasse, danke fürs Mitmachen. So, Aufnahme läuft. 1, 2, 3, Klappe fällt. So, bei dir schneide ich nichts raus, das kann ich dir gleich nachher sagen, weil du bist eh schon zu krumm. Ich hatte mir am Anfang gedacht, ich heb ja hier mal so eine Socke vor mir hin, die ist gewaschen. Was verbinde ich mit Mirko?
Eine Socke, vielen Dank.
Eine Socke, also bevor ich ihn euch oder er sich selber vorstellt. In Stuttgart haben wir uns, glaube ich, das erste Mal live getroffen. Und Mirko war vor mir, hat eine Präsentation gemacht. Dann musste ich schon grinsen und lachen und nur Zustimmung. Danach stand ich vorne, du saßt hinten im Eck und ich habe nur noch Kopfschütteln, Grinsen, Lachen. Und auf jeden Fall war das ein Wahn. Und so habe ich ein Bild von dir im Kopf. Jo, unser Gast heute, die coole Socke Mirko Ross von Eswin, aber mehr erzähle ich nicht, das kannst du selber machen. Und du hast jetzt schon Mikro.
Mikro. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ist mir auch eine Ehre, wir waren noch nie gemeinsam in einem Podcast. Mein Name ist Mirko Ross, quasi Cybersicherheitsforscher und auch Entrepreneur, Unternehmer in dem Bereich. Mit der glücklichen Situation, dass die einzigsten, die bei der Cybersicherheit verdienen, neben den Kriminellen, die Cybersicherheitsunternehmen sind, wenn die Kunden nur investieren müssen. Das ist quasi auch der Spannungsbogen, in dem sich die Branche bewegt. Ja, Nerd, Geek, bisschen auch so ein bisschen was Aktivistisches. Wie sagt man, sozialisierter Hacker. Das sind so eigentlich so die Themen, in denen ich mich bewege. Neulich hat man technologischen Humanisten bezeichnet.
Technologischen Humanisten. Also für dich hätte ich, glaube ich, nochmal 10 andere Namen. Und die Liste würde nicht aufhören. Aber cool. Echt cool. Aber Mirko, bevor wir weiter einsteigen, frage ich eigentlich immer meine Gäste, wobei, das ist ja übertrieben, du bist bei einer der ersten Podcast-Folgen hier mit dabei. Zum Start, da kommen wir gleich noch. Was ist dein innerer Kompass? Hast du ein inneres Lagebild? Hast du irgendwelche, na klar hast du, aber welche Werte oder wie orientierst du, was möchtest du unseren Zuschauern mitgeben? Also ich will jetzt nicht dein Privatleben hier offenlegen. Das hier, darum geht's ja nicht.
Ich glaube so wie, ja, okay, ich probier's zu verstehen und gut zu beantworten. Natürlich das eine, was sind die professionellen Werte, da will ich gar nicht so drauf eingehen, sondern es geht natürlich schon um etwas Persönliches, weil persönliche innere Werte sich ja dann später auch in der Profession widerspiegeln und im Umgang mit, wie man sich halt so auch im Professionellen bewegt und nicht nur im Alltag. Und ich glaube, so ein wichtiger innerer Wert, der mich beschäftigt, ist tatsächlich Awareness, also quasi dieses Thema der Self-Awareness. Also das hört sich jetzt echt philosophisch an, wer ist man denn als Person? Ja, wo kommt man her? Und jetzt sind wir ja beide, Hermann, ja auch Personen, die sehr viel in der Öffentlichkeit stehen. Also die Frage, was für ein Bild transportieren wir da nach außen? Und du hattest sehr schön gesagt, wo wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben und konnte dich auf der Bühne erleben. Und was du sagst, und ja, ich habe sehr viel geschmunzelt und ich glaube, das Entscheidende ist, man merkt, ob jemand auf der Bühne etwas spielt, also darstellt, oder ist es die Persönlichkeit? So, und das finde ich sehr wichtig, diese Authentizität. Und der innere Kompass sollte immer das Authentische sein.
Cool. Das kann ich dir genauso widerspiegeln. Jetzt haben wir hier die zwei Bildschirme und wir sind eh schon fast so gespiegelt, aber das trifft's echt cool. Und deine Schuhe sind mir natürlich auch aufgefallen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt wert. Aber passt schon richtig gut.
Also für alle, die meine Schuhe nicht kennen, die sind halt grün.
die sind nicht nur grün. Also wer Kermit kennt und den nochmal hier direkt angestrahlt und so richtig kernig. Das waren deine, oder sind deine Schuhe? Alle ganz, ganz, ganz klasse. Jo. Und du bist vorhin mit einem total verrückten Thema um die Ecke gekommen. Also für mich im ersten Moment verrückt. Also das ist nur die Erstbewertung gewesen, die schnelle. Aber bevor wir einsteigen, habe ich natürlich ein bisschen Eigeninteresse. Du warst, ich glaube, du warst sogar der allererste nach meinem, ich habe ja einen Co-Founder mit Michael, habe ich dazu zusammen das in den letzten 3 Jahren gemacht. Aber du warst so schnell auf cyberlagebild.de mit dabei und hast da eine Rückmeldung gegeben. Und was hat dich da angetickt? Außer mein Face, nein, so gut ist es auch nicht. Aber was hat dich da?
Nein, weil ihr fundamental was getroffen hat, was mich eh schon umtreibt. Also sowohl als Vision, glaube ich, was wir brauchen, und als eigener Bedarf. Jetzt, und ihr habt halt angefangen, was zu machen. So, das finde ich super. Und es ist klar, auch Cyberlagebild ist hoffentlich auf einer Reise, die halt jetzt begonnen hat und die geht weiter und es wird wachsen. Das wäre das, was ich mir ehrlich gesagt wünsche. Und meine Vision ist tatsächlich wir leben in Zeiten, die sehr viel Ungewissheit bringen. Also wenn wir auch Cybergefahren angucken. Und die sind ja nicht nur für mich als Unternehmer Cybergefahren, sondern insbesondere halt auch für mich persönlich. Also was dringt in mein Umfeld ein? Und das empfinde ich mittlerweile als die stärkere Gefahr. Also das, was wir im Unternehmen haben, damit können wir tagtäglich umgehen, oder? Wir haben die Gefahren erfasst, wir kennen die Risiken. Persönlich ist es viel schwieriger. Also Beispiel, meine Mutter rief mich neulich und hat gesagt, du, hör mal, wir haben einen Schockanruf bekommen. Ja, und Schockanrufe kennen wir, das sind diese, sagen wir, Fraud-Scheme. Und das macht mich erstmal betroffen, dass meine Eltern sowas kriegen, weil kein Mensch sollte quasi in so ein Social Engineering-Scheme reinfallen, dass er da emotionale Nöte bringen. Jetzt hatten die Anrufe leider Pech, der hat sich als Kriminalpolizist ausgegeben und meine Tochter wäre in tödlichen Unfall verwickelt geworden. So eine klassische Story, hatten aber ein bisschen Pech, mein Vater ist ehemaliger Polizist und konnte sofort entlarven. Das ist quasi die Fachbezeichnung der Dienststellen oder einfach Quatsch ist. Aber natürlich, trotzdem, meine Mutter war als erstes am Telefon, die war geschockt. So. Und das heißt, diese Themen dringen doch sehr stark in unser Privatleben ein und führen halt auch, also es heißt Schock, weil es Leute auch traumatisiert, ja. Das soll doch nicht passieren. Also so. Ich krieg die SMS, hallo Papa, ich habe mein Handy verloren, hier neue Nummer. Also und das ist ja nur der Anfang. Ich meine, wir alle sind in der Technologie und wissen, wie sich es weiterentwickelt, wie sich es mit KI weiterentwickelt und so weiter. Also wir müssen über unsere persönlichen Lagebilder informiert werden. Also wenn es neue Angriffsschemata gibt, die mich persönlich betreffen, hätte ich das gerne. Und das war immer meine Vision. Ich wollte so etwas, wo ich sage, so wie Raumschiff Enterprise Companion. Ich sage, stehe morgens auf, trinke meinen Kaffee und sage, hör mal, auf was muss ich denn heute aufpassen? Dann sagt das System, du, es laufen gerade Phishing-Angriffe, CEO-Fraud, Spear-Phishing und du bist damit in der Datenbank drin oder sowas. Das wäre das, was ich mir wünsche, weil dann weiß ich in dem Moment, heute muss ich darauf achten und morgen muss ich vielleicht auf andere Themen achten. Da müssen wir hinkommen.
Ich sag immer wieder, Zufälle gibt's nicht, aber es fühlt sich gerade so wieder an, weil ich kam gestern tatsächlich von ein paar Tagen Reise aus Nürnberg zurück, da kommen wir nachher noch drauf. Und meine Frau sagt, Warnmeldung aus dem Kreis Freudenstadt über die Zeitung, ganz normal. Die genau diese Schockanrufe und erzählt mir, was dort drin stand und was. Wahnsinn. Ja, ist so. Und meine Eltern tatsächlich haben mich ja mehrfach immer angesprochen und die sind sehr aware für das Thema, obwohl schon die 80 gerissen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Und ich finde das wirklich die Begriffe will ich gar nicht nennen hier, das ist unterste Schublade, in diese Generation reinzugehen und das die Unwissenheit, die Hilfsbereitschaft eigentlich, die damit schwingt, von anderen auszunutzen, in dieser Art und Weise. Nun gut, aber das ist nicht unser Hauptthema. Aber ein paar wenige Sätze würde ich doch von dir gerne noch investieren wollen zu der Fachmesse in Deutschland, zu unserem Thema Informationssicherheit, Cybersicherheit, IT-Security, die Begrifflichkeiten, die werden wir auch noch irgendwann mal ein bisschen gerade rücken. Wie war's für dich?
Ach ja, also Nürnberg und Itza, wir reden ja über die Itza als Fachmesse, ist für mich immer so ein bisschen wie Wohnzimmer. Also man trifft sich dort, kann sich unterhalten. Insofern immer heimelig und immer auch erstaunlich natürlich, wenn man dann durch die Messehallen durchgeht und sich die einzelnen Anbieter anguckt und sich schon fragt, okay, will denn die Branche hin oder welches Sau wird denn jetzt wieder durchs Dorf getragen? Eine unheimlich kreative Branche bei der Erfindung von Abkürzungen. Da wundert man sich natürlich schon drüber.
Abkürzungen, das ist natürlich genau. Stimmt, kann ich so ganz dick unterstreichen, besonders die Auslegung der Abkürzungen, wie die interpretiert werden und verstanden werden, die sind selbst in unserer Branche unterschiedlich und so extrem unterschiedlich.
Ja, klar. Also die Branche an sich, da müsste man eine eigene Folge mal drüber machen, einfach über die Charakteristika dieser Branche.
Yes, du hast gerade getroffen, das ist einer unserer netten Podcasts, das machen wir. Ja. Ich lade ein paar ein, du musst unbedingt mit dazukommen. So, aber jetzt übergebe ich mal an dich. Du bist da gerade vor ein paar Minuten mit etwas um die Ecke gekommen. Da war ich schon. Schockanruf. Nein, aber
ja, spannend. Also ich finde es sehr gut, wenn ich dich triggern kann, weil du ja schon alles erlebt und gehört hast. Aber wir hatten ja am Anfang gesprochen, ja, über was sprechen wir jetzt als Folge? Und ich sage, ja, es muss ja schon irgendwie ein interessantes Thema sein. Und interessanterweise ist mir vor 2 Wochen selber ein sehr interessantes Thema in einem Projekt über den Weg gelaufen, mit einer ganz anderen Disziplin. Und da hat jemand gesagt zu mir, hör mal zu, wenn wir über Resilienz sprechen, dann sprechen wir.
Warte mal kurz. Resilienz, das ist es. Wir haben ja als Gros, hoffentlich zumindest, die Bevölkerung. Was ist Resilienz für dich?
Ja, so. Das fängt ja schon an und vielleicht auf der, wenn wir über die Itza sprechen, aus dem Thema. Also, generell, es gibt ein Buzzword, das heißt Resilienz. So. Und das kann man natürlich, muss man immer überlegen, was bedeutet Resilienz? Also es gibt einen biologischen Resilienzbegriff. Was bedeutet Resilienz als gesellschaftlicher Begriff, soziologischer Begriff oder was bedeutet es als technischer Begriff? Gar nicht so einfach. Also das muss man eigentlich definieren. Aber spielt jetzt erstmal noch gar keine Rolle. Also ich will jetzt keine Resilienzdefinition machen, sondern ich will nur sagen, derjenige, der zu mir gesagt hat, ja, wenn wir Resilienz betrachten, betrachten wir ja gleichzeitig noch Vigilanz dazu. Also das Begriffspaar ist Resilienz und Vigilanz. Und ich so, hä? Was ist denn Vigilanz? Ja. Und dann kam ich drauf, ey, das ist ja total logisch. Also wenn wir jetzt mal sagen, vielleicht bei uns technische Resilienz oder Cyberresilienz heißt doch, wir gehen davon aus, dass wir permanent angegriffen werden und wir müssen in der Lage sein, auf so einen Angriff reagieren zu können. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass beispielsweise unsere Geschäfte weitergehen können, obwohl wir angegriffen werden. Das wäre für mich so ein guter Resilienzbegriff oder dass wir schnell wieder in der Lage sind, operativ ein Mindestmaß an Funktionen bereithalten zu können oder weiter ausführen zu können. Das wäre für mich so ein bisschen Resilienz.
Konferenzen, Veranstaltungen, Webcast, Podcast.
10 Jahre Cybersecurity-Konferenz vom 22.10. bis 23.10. in Mannheim im Barockschloss. Am 22.10. in München findet der erste bayerische Wirtschaftsschutztag des Landesamtes für Verfassungsschutz statt. Habt ihr Konferenzen, Veranstaltungen, interessante Podcasts, Videocasts? Gebt mir Bescheid, ich nehme sie gerne auf. Oder schreibt mir an hermann@cyberlagebild.de oder auf dem Lagebild Meldung einer Veranstaltung.
Die Frage war ja so ein bisschen, was treibt uns um hier für diese Folge? Was wäre so ein interessantes Thema? Und vor 14 Tagen bin ich jemand begegnet, ein sehr kluger Mensch. Und wir haben uns über verschiedene Themen unterhalten, über Neurowissenschaften, also über biologische Systeme und wie funktioniert unser Gehirn und wie funktionieren biologische Nervensysteme. Und da ist der Begriff der Vigilanz, beschreibt quasi, wie die Wachzustände, ja, also und Erregungszustände im Gehirn. Hä? Und was hat das jetzt mit Resilienz zu tun? Warum gehört Vigilanz immer zur Resilienz und man muss beides gleichzeitig betrachten? Okay. Also schauen wir uns diese neurobiologischen Zustände an. Und so, mal so, ich bin kein Neurobiologe, aber so ganz flapsig gesprochen. Es gibt so eigentlich so drei Zustände, wie man sagt, wie funktioniert das Gehirn. Das eine ist quasi der relaxierte Wachzustand, also Relaxed Wakefulness nennt sich das Ganze. Das ist so, also dein Gehirn funktioniert, aber ist total entspannt. Vielleicht sind deine Augen geschlossen, alles, man fühlt sich wohl, ja, eine relative Ruhe. Deine Neuronen, also die funktionieren alles da, aber ein bisschen so ein entspannter Zustand. So, das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe heißt Alert Attentiveness. Ja, das heißt, deine Neuronen, die sind tatsächlich wach. Ja, also Augen sind auf, wach, alle Sinne sind da. Das heißt natürlich auch mehr Energie, die das Gehirn verbraucht an der Stelle. Man ist mit allen Sinnen da und ist mit dem Bewusstsein da. Und der dritte Zustand ist der Zustand starke Erregung, strong excited emotion. So, und das kennen wir auch. Also da ist das Gehirn super aktiv wach. Da wird quasi alles in irgendeiner Form, alle Neuronen feuern. Ja, sehr viel Adrenalin im Körper, das kennt man ja. Da passiert relativ viel. So, das sind diese drei Zustände. Und kann sagen, ja, aber was bedeutet das bei uns in der Cybersecurity? Und jetzt alle da draußen, die in irgendeiner Form schon mal Cybersecurity in ihrer Organisation betreiben, kennen diese drei Zustände. Nämlich der erste Zustand, diese relaxierte Wachzustand, ist eigentlich so ein Standardzustand, den wir in vielen Organisationen kennen. Also die Organisation ist da, arbeitet, ja, aber sie ist halt nicht in allen Sinnen voll bei der Cybersicherheit an der Stelle, sondern selbst in ZATS oder in SOX oder was, da kommen halt die Meldungen rein, die werden routiniert abgearbeitet und in dieser Routine besteht natürlich auch das Problem, dass man halt Dinge dann übersieht. Weil man ist eben nicht in dem vollen erregten Wachzustand, sondern da kommen die Meldungen rein, klick, ich klick's weg, klick, klick, wie Cookie-Banners. Kennt man ja, so, relaxierter Wachzustand. Und der Zustand ist natürlich nicht gut, weil der führt dazu, dass ich vielleicht etwas übersehen kann. Der zweite Zustand, der ebenfalls nicht gut ist, ist dieser Zustand der starken Erregung. Das wäre quasi der Cybersicherheitsvorfall ist da. Ja, Ransomware ist da. Wir sehen, wie die Teile verschlüsselt werden, wie unser Netzwerk ausfällt. Riesenpanik. Natürlich sind alle sind da in vollem Bewusstsein. Ja, der Zustand aber hat eben auch das Problem, dass man da eben leicht Fehler macht, weil das ist ja quasi ein Stresszustand. Also die Neuronen sind voll da, super. Aber den Zustand will man eigentlich auch nicht haben. Also Zustand 1, Zustand 2 will man eigentlich nicht so haben. Idealerweise ist dieser Zustand der wachen Aufmerksamkeit. Das heißt, die Organisation ist da, hört, sieht, handelt mit Bedacht, handelt sehr zuverlässig. Und das Interessante ist halt, dieser zweite Zustand ist so schwer zu erreichen. Das ist eigentlich der Idealzustand, wo wir hinwollen in der Vigilanz. Und jetzt ist immer die Frage, warum schaffen wir das als Organisation nicht, dahin zu kommen?
Also du hast mich vorhin schon, bevor wir überhaupt losgelegt haben, angetriggert, gepinkt, geflasht. Jetzt wirst du übrigens, warum die coole Socke hier vorhin genommen habe, weil du immer wieder mit so Themen um die Ecke kommst. Super beschrieben. Und ich versuche gerade, da Bilder zu zeichnen im Kopf. Und du fragst dich sofort, und in welchem Zustand bin ich jetzt gerade? Habe ich direkt mich selber gerade gefragt, wo bin ich jetzt? Und eigentlich fühle ich mich mit dir ein bisschen als Gesprächsdiskussionspartner, aber ich schalte gerade ab und höre dir nur noch zu gerade.
Also ich würde sagen, idealerweise, wir sind gerade tatsächlich im Zustand der wachen Aufmerksamkeit, weil wir sind ja mit allen Sinnen beieinander und lassen uns drauf ein. Manchmal hat man das auch bei Präsentationen, dass man feststellt, dass das Publikum in einem relaxierten Wachzustand ist. Und ich hoffe, unsere Hörer da draußen sind jetzt nicht im relaxierten Wachzustand, sondern ebenfalls quasi in dieser wachen Aufmerksamkeit. Aber die entscheidende Frage ist ja wirklich, warum schaffen wir es? Also warum ist es so schwierig, Organisationen, also die Teams in diesen Zustand zu bringen, weil die entweder in Zustand 1 sind oder ganz schlimm dann halt in diesen Zustand 3. Und das sind beides keine Idealzustände.
Ich kenne tatsächlich die Stufen als Stufe selber. Vom Naming her ist mir das sogar neu jetzt. Aber ich beschreibe es mal, weil ich kriege oft die Frage, wirklich oft, und es ist nicht so, dass wir keine Incidents haben, ganz im Gegenteil. Incidents kommen hier laufend rein. Die Qualität und die Kategorisierung durch Incidents, die ist natürlich unterschiedlich. Aber bei manchen so heftigen Dingen werde ich oft gefragt, ey Hermann, oder Herr Huber, warum bleiben Sie eigentlich so ruhig? Wir haben doch gerade ein richtiges Thema. Ja, Lebenserfahrung oder Alter, das kann man sagen, oder meine militärische Prägung natürlich. Die Priorität, dass es bei uns zumindest in den meisten Fällen nicht um Menschenleben geht, das ist einfach ein gewisser Punkt. Und ich glaube, einer der vielen Stärken, die auch du hast, wenn es losgeht und wenn es wirklich zählt, dann werden wir ruhiger und irgendwie, glaube ich, voll konzentrierter. Also so ein Bild, da machen wir voll auf das Problem fixiert, eigentlich zu statt auf, aber wir sind im Zustand des Offenen, der hohen Aufmerksamkeit. Und ich glaube tatsächlich, bis zum gewissen Grad kann man das nur lernen. Und zu den wirklichen Grundlagen kriegt man das mit. Woher auch immer, ob das von den Eltern, von den Genen, von keine Ahnung. Und wenn du dann noch draufsetzt, die Basics, die man lernt, ich glaube, dann wird es auch gut. Und das sind eigentlich immer die, ich weiß es immer nicht, natürlich nicht, aber sehr, sehr oft die Rückmeldung, die ich bekomme. Mhm.
Ja, also ich glaube schon, dass so Thema, interessanterweise, also Thema Ausbildung spielt schon eine Rolle. Also wie gut ist man trainiert? Also wie gut hat man auch so Stresssituationen schon mal trainiert oder so? Wenn du bei der Bundeswehr warst, bestimmte Stresssituationen, aber es gibt auch andere, die im Alltag, also wenn einer bei der Freiwilligen Feuerwehr ist oder Ersthilfe-Nothelfer ist und so, das spielt schon eine Rolle, wie gut man, also dieses Training spielt eine Rolle. Ich glaube auch tatsächlich für solche, also wenn wir jetzt über Cybersecurity kommen, für solche SOC-Teams, spielt schon eine Rolle. Also das Thema ist für mich immer, psychische Verhaltensweisen haben sehr viel auch was mit körperlicher Verhaltensweise zu tun. Also Leute, die gut körperlich trainiert sind, ja, in der Regel prägt sich diese Muster dann quasi auch in psychische Verhaltensmuster ein. Das spielt schon eine Rolle. Also dieses Thema Training, glaube ich, super wichtig. Was auch interessant ist, was quasi die Forschung sagt, ist Rollenwechsel auch extrem wichtig. Also was man auf Cybersicherheit quasi zurückkommt, so ich habe Leute, die sind im SOC, der eine macht halt nur irgendwie Alert-Filtering und so weiter, dass man eben sagt, okay, rollierende Rollen, ja, halte die Leute nicht zu lange in einer Rolle. Warum? Weil dann werden sie quasi eingenullt in ihrer Rolle, sondern schau, dass quasi auch die Leute im Team, dass sich dort die Rollen wechseln, dann müssen die neue, das sorgt ja dazu, dass man sich auch physisch verlagert, ja, in der Aufgabe verlagert, damit werden wirklich andere Neuronen aktiviert im Gehirn, dann brennen sich diese Muster nicht ein. Ich glaube, schon ein sehr wichtiges Thema. Also man kann das schon kultivieren und trainieren an der Stelle.
Definitiv, ja. Und du hast es auch auf den Punkt gebracht, also aus meinen Erfahrungen raus, und ich bin ja jetzt nicht nur im Cyberbereich, sondern auch in Krisenstäben, bei uns auch im Krisenstab unterwegs. Und das habe ich ja auch viele Jahre gemacht. Aber ein wichtiger Punkt, gerade bei, wenn du Rolle nennst und eine Learning auch, nicht jeder kann jede Rolle spielen oder spielen nicht ausfüllen oder besetzen, egal wie man es sagen will. Es kann, und damit eigentlich auch die Aussage, es darf nicht jeder Krisenstabsleiter werden oder auf der Kommunikationsschnittstelle sitzen, weil der Titel irgendwo damit verbunden ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, weil sonst könnte es natürlich genau in diese Stressphase reinkommen. Kennst du das auch so?
Ja, also vollkommen klar. Also natürlich, jetzt reden wir quasi über Persönlichkeitsprofile, also Menschen, die man zum Beispiel im Alltag begegnet und wie sind die besetzt und so. Und da gibt es ja in der Arbeitstheorie gibt es ja auch verschiedene wissenschaftliche Darstellungen. Zum Beispiel, wenn man sich halt Karriereleitern anguckt, also wie weit steigen Leute in der Karriereleiter auf? In der Regel immer, bis sie die Grenzen des quasi der eigenen Fähigkeit erreicht haben. Außer Management vielleicht. Aber eigentlich sagt man so, okay, also Leute kommen eigentlich maximal an die Position, die quasi ihre eigene Fähigkeit, also die sie mit ihrer eigenen Fähigkeit noch abbilden können. Sobald es drüber hinausgeht, geht es halt schief. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende.
Wenn du aber jetzt nehmen wir Karriereleiter komplett normal gegangen und du bist in dieser Position angekommen, du fühlst dich wohl, alles easy. Business läuft gut und dann kommt die Krise um die Ecke. Oder vielleicht die Vorstufe der Krise, wie wir es auch im Incident-Bereich nennen. Also wir nennen das in der Vorstufe Incident. Und dann kommt Unwissenheit, Unsicherheit dazu. Und dann, da habe ich sofort dieses Bild hier mit deinen drei Stufen. Und dann passiert natürlich etwas. Panik, whatever.
Genau. Und damit unterscheiden sich ja die guten Teams, oder? Also wenn wir jetzt mal über Resilienz sprechen, und jetzt kommt eben das Thema Resilienz zusammen. Also Resilienz ist doch eine wichtige Beschreibung, um zu sagen, für Organisationen, wie widerstandsfähig sind Organisationen und Infrastrukturen gegenüber Krisen. Und deswegen ist dieser Begriff der Vigilanz so wichtig, weil der beschreibt ja genau das. Die Vigilanz hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Resilienz. Wenn dein Team falsche Entscheidungen trifft, weil es überfordert ist an der Stelle, also und dann macht es eben, also höchster Erregungszustand der Vigilanz und es macht eben Fehler, dann kann deine technische und organisatorische Resilienz auf dem Papier noch so gut sein, sie wird nicht funktionieren. Deswegen gehört es quasi als Paar zusammen.
Voll, kann ich jetzt voll unterschreiben. Es ist ein schönes Modell. Wie gesagt, für mich war es neu. Aber in der Tiefe der Diskussion jetzt ist es genau das, was wir tun und wo wir uns tagtäglich mit beschäftigen. Und da ist tatsächlich diese Unterscheidung drin. Und es funktioniert nicht, die Resilienz ist nicht da, die Stärke ist nicht da, sondern ich glaube sogar, das geht nach hinten los und es werden genau die falschen Entscheidungen zu dem Zeitpunkt getroffen oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch und es geht sogar richtig nach hinten los. Da können natürlich alle möglichen Dinge passieren. Also super.
Genau, also dieses klassische Bild, ich weiß nicht, hat vielleicht jeder, vielleicht der eine oder andere schon mal erlebt, dass mit einem IT-Administrator quasi im Meeting ist und der will ein Problem lösen und dann sagt der Administrator, oh.
Das Wort kenne ich ja.
Kennt jeder und man weiß, okay, jetzt beginnt das Problem.
Genau. Und, oder dann in der Fortfolge von O kommt das A. Ah.
Ah, so. Letzte Stufe, ich melde mich. Ja. Also wie gesagt,
leg los.
Nein, wie gesagt, ich wollte es nur beibringen. Also die ganze Industrie, also Resilienz ist ja gerade wirklich Hotshit. Also wenn wir auf Insta waren, so Hotshit-Begriff, Resilienz, alles muss jetzt Resilienz sein und so. Und erstmal für viele ist es einfach nur eine Marketinghülse. Und Resilienz hat natürlich was mit Architektur zu tun, mit Technologie zu tun, aber man muss eben verstehen, glaube ich, wenn man ein Unternehmen betreibt, wenn man CISO ist oder CIO oder wie auch immer in dem Level, Vigilanz gehört halt dazu. Ich muss beides erreichen in der Organisation. Nur dann werde ich in der Krise die Krise optimal bewältigen können.
Ich glaube, wir könnten stundenlang jetzt über dieses Thema sprechen, weil bei mir hat es natürlich richtig angeteasert. Also du hast da schon richtig ein paar Neuronen getroffen und die sofort weitergehen, weil wir natürlich da auch tendieren, dahin weiterzudenken. Und was machen wir jetzt damit? Wie setzen wir an?
Buchtipp der Woche.
Für mich tatsächlich nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für Geschäftsleitungen die vorläufige Handreichung für die NIS-2-Schulung zur Geschäftsleitungsschulung, die Schulungspflicht, eine Handreichung des BSI. Wie würdest du das jetzt, wenn du jetzt so einen Tipp oder jemand in der Bevölkerung hast, das ist ja ein Thema für alle, wenn das so mal so bildlich, was würdest du da mitgeben wollen?
Also wir alle stehen ja ein bisschen vor dem Problem, dass wir uns einnudeln lassen. Ja. Ja, also quasi ein grundsätzliches Problem. Also mehrere Dinge. Ich glaube, das eine ist so, wie gesagt, im Don't Panic kennen wir. Das ist so einfach gesagt, aber ist gar nicht so einfach zur Umsetzung. Das heißt, das kann man aber trainieren. Und wie gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu trainieren. Sei es nur Sport, Teamsport und keine Ahnung, viele Möglichkeiten. Also trainiere Don't Panic. So, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich mit diese Wachsamkeit, hat auch was mit Self-Awareness zu tun. Also wie wenig lasse, also wo erkenne ich mich, wo ich eingenullt werde, wo muss ich mich bewegen, wo muss ich mich in einen anderen Zustand bringen. Ich glaube, das ist so die persönliche Art und Weise, wie man an das Thema ran muss. Und dann klappt das auch mit dem persönlichen Cyberlagebild. Also die Frage, wann klicke ich auf den Anhang einer Phishing-Mail, hat da was mit Vigilanz zu tun. Die Chance des Angreifers ist in dem Fall, der wartet eben auf relaxed wakefulness. Ja, der wartet darauf, dass wir total entspannt sind und nicht ganz wach, und dann klicke ich auf die Phishing-Mail. So. Oder antworte auf irgendwelche komischen, dubiosen Sachen. Und das können wir trainieren, glaube ich. Da können wir dran arbeiten.
Definitiv. Ich würde sogar noch mal einen kleinen Nebensatz nach deinen wirklich schlagenden Punkten hier. Sei ehrlich zu dir selber. Wenn du von diesen drei Punkten, wenn du da Klarheit darüber hast, frag dich mal zu verschiedenen Zeitpunkten, in welchem Zustand bin ich jetzt gerade? Wie fühle ich mich selber? Und wenn du das Bewusstsein schaffst, das zu erkennen oder anfangen zu erkennen, das ist ja auch eine Art von Training und Learning. Ich glaube, dann ist auch viel gewonnen.
Absolut, absolut. Und weil wir ja nochmal auf diesem Thema Cyber und Cyberorganisationen sind, über psychische Gesundheit in Cyberorganisationen ist ein viel zu wenig beachtetes Thema. Wir alle kennen Situationen, in denen Mitarbeiter über Weihnachten dann quasi zu irgendwelchen Cyberfeuerwehreinsätzen abberufen werden und dann die Feiertage durcharbeiten, alles geben, ja, und leider die Unternehmen dann zu wenig darauf achten, wie geht's dem Mitarbeiter damit danach, ja, hat er die Möglichkeit, sich davon wieder zu erholen, ja, oder zu kompensieren. Da sind wir viel zu wenig achtsam, was zur Folge hat, dass in dem Cyberbereich es tatsächlich einen enormen Verschleiß gibt. Also viele Leute sind ungesund, muss man so sagen. Ja. Und es führt natürlich zu Fehlern in der Arbeit und eigentlich ganz schlecht. Also da müssen wir drauf achten. Müssen wir besser werden.
Das ist ein Volltreffer. Das ist ja alles ein Volltreffer bei dir, aber ja. Ich glaube, da müssen wir sogar verstärkt drauf achten, gerade in der heutigen Zeit, in dieser hohen, ich sag mal, Bedrohungslage von außen oder in der Wahrnehmung dieser Bedrohungslage und dann die daraus schließende der Angstzustand, den jeder anders verarbeitet. Der eine kann damit umgehen, der andere kann damit nicht umgehen, aber Angst ist natürlich ein ganz, ganz schlechtes Phänomen. Ich will aber nicht sagen, dass ich nicht auch irgendwann Angst hatte in meinem Leben und damit umzugehen.
Nee, also man darf ja nicht verkennen. Also Angst ist ja ein wichtiger biologischer Regulationsfaktor. Im Gegenteil, man muss ja vor Leuten Acht haben, die keine Angst haben. So, denen fehlt ja quasi ein wesentlicher Schutzregulationsmechanismus, auch im Cyberbereich. Also wenn ich Teamleute habe, die keine Angst haben, ja, das ist nicht so gut, weil die haben ja quasi eine falsche Risikowahrnehmung an der Stelle. Und ja, das schlägt sich auf die Arbeit und auf das Unternehmen zu. Also Angst zu haben ist per se erstmal nichts Schlimmes, sondern ist was Gutes. Also das hat die Mutter Natur schon gut so eingerichtet. Problem ist immer eben, wenn die Regulation nicht richtig funktioniert, wenn es halt überschwappt. Also entweder überregulierte oder unregulierte Angst. Genau da müssen wir eben darauf achten, dass die Teams da gut trainiert sind.
Mirko, das war ein gigantisches Thema. Und ich würde da gerne auch nochmal nachfassen, weil einfach ein bisschen nachbohren und mich ein bisschen mehr mit diesen Begrifflichkeiten beschäftigen. Toll, lass uns nochmal eine Folge machen oder zwei oder drei und vielleicht auch die Möglichkeit geben, unseren Hörern, Hörerinnen und der Community, frag doch mal, schick dem Mirko oder mir Fragen und wir gehen nochmal in das Thema rein. Ich finde das nämlich oberspannend. Klar, ich bin auch ein Techie. Was heißt klar? Nee, ich bin so hoch aufgewachsen und aber genau die anderen Ecke finde ich auch spannend. Ich habe ja mal da reingefühlt auch und angefangen, das zu studieren. Was heißt angefangen? Also, ganz spannend. Willst du am Schluss noch mal was mitgeben?
Ja, will ich zum Schluss was mitgeben? Nein, also ich will nochmal aufs Cyberlagebild zurückkommen und mir sagen, dass ich es großartig finde.
Dass du bist ein Traum. Du das nochmal muss ich das mal. Und
nein, ich will nochmal. Ich finde es großartig, dass man es macht. Wohl wissend, dass es noch nicht perfekt ist. Und darum geht es aber überhaupt gar nicht, sondern es geht ums Machen. Und jetzt mache ich mal einen ganz großen Schwung. Und dann ist gut. Weil wir derzeit in einer Zeit leben, in der zu viel darüber lamentiert wird, was alles schlecht ist und dass die Welt schlecht ist und dass wir sehr viele Herausforderungen haben. Aber ich habe das Gefühl, es wird viel zu viel Energie ins Lamentieren investiert und zu wenig Leute machen was. So, wenn man seine Situation, wenn ich nur darauf warte, dass andere meine Situation verbessern, wird nichts stattfinden. Ich kann sehr viel selber verändern. Nicht alles, aber ich kann sehr viel selber verändern. Und nur machen ist schon toll, weil das aktiviert andere zu mitmachen. Und that's it. Ne?
Es kommt immer anders an, wenn jemand anders das sagt, als wir selber. Micha und ich haben genau diesen Punkt. Wir haben wirklich sehr viel Glück gehabt in unserer Karriere, in meinem Leben bisher. Wir wollen auch was geben und wir müssen was geben. Klar, ich habe auch Nachwuchs. Und ich will, dass da der Nachwuchs in einer freien Welt eigene Entscheidungen treffen kann, aufwachsen, wie er es dann selber gestalten kann. Und macht mit. Macht mit. Das ist mein Aufruf an die Community. Und ich kriege auch wirklich klasse Rückmeldungen. Das muss man schon sagen. Und Deutschland tendiert, vor allem wir Deutschen tendieren immer dazu, diese 100% Mentalität anzugehen. Das im wissenschaftlichen Bereich finde ich das klasse. Im Operativen macht einfach mal. Und wenn es irgendwo gefühlt brennt, so weit sind wir aber noch nicht, machen, nach vorne gehen. Und genauso hast du gesagt, ich mache da mit. Ich komme in den Podcast und wir sehen uns sowieso oft. Du bist auch ein Macher. Mirko, danke dir.
Klasse. Super, vielen Dank für die Einladung.
Das Cyberlagebild.de Quiz. Wo sind AI, Wayback und Co.
In welchem Jahr wurde der Begriff künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, offiziell erstmals geprägt und bei welchem Ereignis geschah das? Ich will aber nicht nur die Antwort von euch wissen. Nutzt die KI und wer den kürzesten, effektivsten Prompt mir zuschickt, gewinnt das Rätsel. Probiert es aus. Es sind viele Möglichkeiten. In den letzten Wochen wurde ich öfter gefragt, wie man uns unterstützen kann. Das Projekt kommt gut an. Es gibt mehrere Möglichkeiten und wir haben für euch eine Seite gebaut, wo wir unseren Bedarf euch auch kommunizieren. Aber egal, was ihr tut, jede kleine Unterstützung und wenn es nur eine Weitergabe unserer Internetadresse ist, hilft dem Projekt. Vielen Dank.
Das war's schon wieder und euch eine backfreie Woche. immer schön vor der Lage bleiben. Euer cyberlagebild.de mit Hermann und Michael.